Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, fmgz.ch.
Und in diesem Spiel habe ich den Kindern erklärt, dass sie jetzt alle Kinder dann gegen eine Leiter müssen antreten. Und die, die gewinnen, also entweder der Leiter oder alle Kinder, dass die dann den Preis bekommen, und dann habe ich so einen grossen Sack Schleckzeug dabei gehabt. Das hat natürlich die Kinder extrem angespornt zu gewinnen. Und ich kann sagen, 100% haben sie auch gewonnen in den einzelnen Kinderwochen. Sie haben unbedingt gewonnen und die Freude war ihnen anzusehen. Einerseits, dass sie gegen Leiter gewonnen haben und andererseits, dass sie die Süßigkeiten bekommen. Im Anschluss habe ich die Siegerehrung gemacht und habe nachher erklärt, dass in mir innen so wie ein Erbarmen aufgekommen sei. Und ich mich darum entschieden habe, den Preis im Verlierer, also im Leiter, zu geben. Das hat in jeder Kinderwoche zu Aufruhr geführt. Ich wollte die Spannung behalten bis am Schluss vom Nachmittag. Dort habe ich es natürlich dann aufgelöst. Es war spannend, wie die Kinder reagiert haben auf das aber. Das war auch noch ein bisschen schweizerisch regional unterschiedlich. Da sind unter anderem Bergkinder. Dann hat man irgendwo den Missmut angespürt. Aber sie sind nicht laut geworden. Sie haben höchstens die Füße gemacht und in die Hosensäcke. Und man hat es an dem Gesicht angesehen, das passt ihnen gar nicht. Und die Städter sind die, die am lautesten hier haben. Eine Kinderwoche, die ich garantiert nicht mehr vergessen habe, war die in Solothurn. Weil dort haben die Kinder angefangen zu schreien. Und man musste aufpassen, dass sie nicht auf die Bühne raufkumpen. Nach dem Ganzen habe ich sie in Kleingruppen geschickt. Und während der Kleingruppenzeit ist ein Leiter zu mir gekommen und hat gesagt, du musst das dringend auflösen. Weil meine Kinder hocken da und streiken. Sie machen nichts mehr, bis Gerechtigkeit gesprochen ist. Für die Kinder war sonnenklar, was hier passiert, ist ungerecht. Gerecht wäre ja eigentlich, wenn sie die Süßigkeiten bekommen hätten. In dieser Woche hat man etwas gespürt von dem, dass bereits schon Kinder irgendwo den Wunsch haben oder streben nach Gerechtigkeit. Und irgendwo nehmen den Impuls auch bekommen, was ungerecht ist. Ja, Kinder haben eigentlich klare Vorstellungen, was gerecht und ungerecht ist. Und wie, dass man das Ganze muss anwenden oder erklären, dass man eben gerecht lebt. Wenn man dann ein bisschen älter wird, dann merkt man, dass das Thema Gerechtigkeit nach wie vor uns als Menschen beschäftigt. Aber nicht immer ganz so eine einfache Sache ist, wie das manchmal Kind denken. Und man immer auch wieder im Leben herausgefordert ist, sich mit der Gerechtigkeit auseinanderzusetzen. Ja, Gerechtigkeit eigentlich recht komplex ist. Weil wenn der eine den Eindruck hat, es ist gerecht, kann es in der gleichen Situation bei einem anderen auslösen, dass es ungerecht ist. Die Universität in Wien hat 4 Prinzipien aufgestellt, was eine Gesellschaft, die gerecht lebt, ausmacht. Als erstes hat sie gesagt, eine Gesellschaft, die gerecht lebt, tut das Einkommen und das Vermögen gleichmässig auf die Menschen verteilen. Der zweite Punkt, den sie festgehalten haben, ist, eine Gesellschaft, die gerecht lebt, tut die Menschen, die hart arbeiten oder noch härter arbeiten, mehr Verdienst geben als die anderen. Also sozusagen Leistungsgerechtigkeit. Der dritte Punkt, den sie aufgestellt haben, war, eine Gesellschaft, die gerecht lebt, tut den armen und den bedürftigen Menschen etwas zukommen lassen. Sie schauen für diese Leute. Unabhängig davon, ob sie das je wieder einmal zurückgeben könnten. Und der vierte Punkt, den sie aufgestellt haben, war, eine Gesellschaft, die gerecht lebt. Dort haben Familien in einem höheren Stand mehr Privilegien im Leben als andere. Auch das soll gerecht sein. Was geht euch durch den Kopf, wenn ihr diese vier Punkte hört? Mir selber war der erste Gedanke, schön wär's. Aber schon nur von dem sind wir doch meilenweit entfernt. Und als Klammerbemerkung, ist das wirklich gerecht, was da die Universität in Wien herausgefunden hat? Entwickeln wir uns als Gesellschaft nicht eher in eine gegengesetzte Richtung, wo nicht Gerechtigkeit, sondern viel mehr Ungerechtigkeit Raum hat zum Einnehmen? Und zu dem, wo ich die vier Punkte beachtet habe und studiert habe, habe ich den Eindruck gehabt, was da erwähnt wird, führt uns auch ein Stück weit eine Ur-Ungerechtigkeit vor Augen. Denn es gibt Situationen in unserem Leben, sei das von Geburt her oder im Verlauf von unserem Leben, wo wir drinnen stehen, dass wir ungefragt in gewisse Ungerechtigkeit, in gewisse ungerechte Situationen hineingestellt werden. Und an diesen Situationen will gar nichts ändern können. Also eigentlich ungerechte Startposition haben. Wenn wir heute uns Gedanken über Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit machen, dann möchte ich diese Situationen ganz bewusst ausklammern und für eine nächste Predigt aufsparen. Mir geht es heute um eine andere Facette von Gerechtigkeit. Und ich möchte mit euch in einen Bibeltext hineinschauen, wo meinen Gedanken zugrunde liegt. Er steht in Matthäus 20, die Verse 1 bis 16. Matthäus 20, die Verse 1 bis 16. Vorgegangen ist, dass der Petrus zu Jesus gekommen ist und ihn gefragt hat, ob er gewisse Privilegien hat, durch das, dass er ihm jetzt nachgefolgt ist. Und Jesus erzählt noch an seine Jünger folgendes Gleichnis. Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der sich früh am Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er fand etliche und einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Denar. Dann schickte er sie in seinen Weinberg. Gegen 9 Uhr ging er wieder auf den Marktplatz und sah dort noch andere Untätige herumstehen. Geht auch ihr in meinen Weinberg arbeiten, sagte er zu ihnen. Ich werde euch dafür geben, was recht ist. Da gingen sie an die Arbeit. Um die Mittagszeit und dann noch einmal gegen 3 Uhr ging der Mann wieder hin und stellte Arbeiter ein. Als er gegen 5 Uhr ein letztes Mal zum Marktplatz ging, fand er immer noch einige, die dort herumstanden. Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? Fragte er sie. Es hat uns eben niemand eingestellt, antworteten sie. Da sagte er zu ihnen, geht auch ihr noch in meinen Weinberg arbeiten. Am Abend sagte der Weinbergbesitzer zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang bei den Letzten an und hör bei den Ersten auf. Die Männer, die erst gegen 5 Uhr angefangen hatten, traten vor und erhielten jeder einen Denar. Als nun die Ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr bekommen. Aber auch sie erhielten jeder einen Denar. Da begehrten sie gegen den Gutbesitzer auf. Diese hier, sagten sie, die zuletzt gekommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet und du gibst ihnen genauso viel wie uns. Dabei haben wir doch den ganzen Tag über schwer gearbeitet und die Hitze ertragen. Da sagte der Gutsbesitzer zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du dich mit mir nicht auf einen Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? So wird es kommen, dass die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten. Im Vers 12 lesen wir Folgendes. Die hier, sagten sie, die zuletzt gekommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet und du gibst ihnen genauso viel wie uns. Dabei haben wir doch den ganzen Tag über schwer gearbeitet und die Hitze ertragen. Je nachdem, in welcher Übersetzung das ihr gelesen habt, wird in dem Abschnitt von den Arbeitern berichtet, die von der ersten Stunde her auf dem Weinberg gearbeitet haben. Bei den einen oder anderen, die genau diese Übersetzung gelesen haben, kommt vielleicht die Frage aus, was bedeutet denn da die erste Stunde? Wann ist denn das genau, die erste Stunde? Um das besser einzuordnen, muss man wie ein Hintergrundwissen haben. Und zwar ist zu der Zeit der Bibel und auch später in den nachfolgenden Jahren so gewesen, dass Länder, die näher am Äquator gelegen sind, eine andere Zeitrechnung hatten. Länder näher am Äquator haben Zeit darum anders gerechnet, weil Tag und Nacht ungefähr gleich lang sind. Und so haben die Tage eigentlich 12 Stunden gehabt. Also 12 Stunden Tag und 12 Stunden Nacht. Und die sind gleich lang gewesen. Man hat also den Tag anvorrechnen von denen, wo die Sonne aufgegangen ist. In den Ländern nöch beim Äquator ist das gegen die 6 zu. Und ab dort hat man noch eine Anfang Zeit rechnen. Das heisst, wenn es bei uns 7 ist, Schweizer Zeit, dann haben sie 1 Uhr gehabt. Und wenn für sie 18 Uhr war, für uns 18 Uhr, dann war für sie 12 Uhr. Und wenn jetzt also die Arbeiter davon erzählen, dass sie von der ersten Stunde her auf dem Weinberg gewesen sind, dann heisst das, sie haben zwischen 6 und 7 angefangen zu arbeiten. Und dann den ganzen Tag. In einigen Ländern tut man die Zeit immer noch so rechnen. Da haben sie wie beibehalten. Unter anderem in Äthiopien rechnen sie nach wie vor die Zeit immer noch wie dazumal. Aber zurück zu der Geschichte und ganz am Anfang. Dort heisst es, denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der sich früh am Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Der Besitzer vom Weinberg macht sich also am Morgen auf den Weg zum Marktplatz. Und er geht nicht auf nach dem ersten Mal, wo er am Marktplatz war. Man kann also, wenn man ein bisschen Zeitrechnung jetzt im Hinterkopf hat, davon ausgehen, dass er vor der 6. das erste Mal bei dem Marktplatz war, um seine Mitarbeiter anzuwerben. Und er macht das nicht nur einmal, sondern geht immer und immer wieder. Ganze 4 Mal im Tag geht der Weinbergbesitzer auf den Marktplatz. Und jedes Mal tut er Leute anwerben für sein Weinberg, für die Arbeit im Weinberg. zwei Beobachtungen kann man an dieser Stelle machen, wo ich glaube, uns Jesus auch wieder neu möchte vor Augen führen. Die erste Beobachtung, die ich gemacht habe, ist, der Gutsbesitzer hätte die Möglichkeit gehabt, einen Angestellten auf einen Meritplatz zu schicken, um seine Leute anzuwerben. Er ist ja schliesslich der Chef. Das könnte auch einer machen, den er delegiert. Aber nein, der Gutsbesitzer macht es selber. Er geht selber hin. Und mit dem zeigt er eigentlich, dass das Anwerben von Mitarbeitern für ihn eine relevant wichtige Aufgabe ist. So wichtig, dass er selber dort hin will. Wir können eigentlich sagen, der Gutsbesitzer macht den ganz lieblangen Tag nichts anderes, als zum Mehrplatz zu laufen, Mitarbeiter anzuwerben, wieder zurückzugehen und wieder auf den Mehrplatz zu laufen. Und das den lieb langen Tag. Seine ganze Konzentration liegt auf dem, Mitarbeiter anzuwerben für in sie Weinberg. Eine zweite Beobachtung, die mir wichtig geworden ist. Der Gutsbesitzer von dem Weinberg gibt nach dem ersten Mal, wo er auf dem Marktplatz war, nicht einfach auf. Ich habe jetzt ein paar Mitarbeiter gefunden, das lenkt das nächste Mal dann wieder. Nein, er kommt immer und immer wieder. Bis kurz nach dem Mittag und darüber aus. Und am Morgen kann man ja noch so sagen, ja, da macht es ja noch Sinn. Aber bitteschön, am Abend noch einmal gehen und die letzte für eine Stunde arbeiten, macht das überhaupt Sinn? Wir hätten doch am nächsten Tag wieder können. Morgen lenkt es doch dann auch wieder. Aber mit dem immer und immer wieder Erscheinen vom Gutsbesitzer macht er deutlich, die Arbeit im Weinberg hat eine Dringlichkeit. Sie kann nicht vertagt werden auf irgendeines. Sie kann nicht rausgeschoben werden, sondern sie muss jetzt erledigt werden. Jesus führt uns mit dem Gleichnis zwei wichtige Sachen vor Augen. Wenn Gott Nachfolger sucht, Mitarbeiter sucht, dann überlässt er die Aufgabe nicht irgendjemandem, sondern er führt sie selber aus. Sie ist ihm so wichtig, dass er die selber übernimmt. Es kann es niemand anders machen. Und er versucht es immer und immer wieder. Der grosse Gott hat doch tatsächlich anders zu tun. Und trotzdem nimmt er sich Zeit, jeden einzelnen Mensch anzuwerben, zu bewerben, dass er in seine Nachfolge, in seinen Dienst, in Weinberg kommt. Warum betone ich das so stark? Ich habe das Gefühl, uns ist das manchmal viel zu wenig bewusst. Und manchmal beobachte ich auch Menschen, die eine bewusste Entscheidung für Jesus getroffen haben, aber sich dann irgendwie so gering erachten. Nicht erwähnenswert. Ich bin doch keine grosse Persönlichkeit im Reich Gottes. Ich bin nicht wie ein Wilhelm Pals, ein Hudson Taylor oder ein Bill Wilson oder wie sie alle heissen in den verschiedensten Generationen. Wer bin ich denn eigentlich schon? Aber mit dem, dass Gott dich ganz persönlich gesucht hat, nicht irgendjemand anderer, nicht ein Stellvertreter, nein, er selber, gibt er dir einen grossen Stellenwert. Du bist ihm so wichtig, dass er dich vielleicht sogar mehrmals aufgesucht hat, bis du parat gewesen bist, in seinen Weinberg ihm zu folgen. Was kann es Grösseres geben? Das möchte ich dir als Ermutigung und Zuspruch in dein Leben mitgeben. Jesus macht aber auch deutlich mit dem Gleichnis, dass die Arbeit, wie ich schon gesagt habe, in dem Weinberg im Reich Gottes nicht rauszuzögern ist. Nicht auf morgen, übermorgen, in einer Woche oder in einem Jahr. Nein, heute ist sie dran. Wohlverstanden, in dem Gleichnis geht es nicht darum, dass die Mitarbeiter mehr leisten müssen oder irgendwo bei dieser Arbeit im Weinberg unter Druck gesetzt werden. Nein, es geht lediglich darum, mitzuschaffen. Aus Gottes Perspektive ist das Schaffen im Weinberg, im Reich Gottes, keine Strafe, sondern trägt zur Menschenwürde bei. Wir können auch sagen, mit dem Mitschaffen im Weinberg nehmen wir Anteil an der Aktivität von Gott. Wir sind ein Teil davon. Wir können unsere Gaben und Fähigkeiten nutzen und einbringen und bekommen erst noch nach dem Gleichnis Lohn dafür. Wir Christen sind dazu berufen. Wenn wir Gottes Nachfolger, ja als seine Mitarbeiter berufen sind, geht es nicht um die Menge, die wir leisten, sondern um die Bereitschaft, dass wir etwas leisten wollen. Er würdigt dich, beruft dich zu seinem Mitarbeiter. Und du bist nicht einfach eine Nummer, sondern ein berufener Mitarbeiter. Lebst du in dieser Tatsache? Nachdem, dass der Gutsbesitzer möglichst viel angeworben hat, neigt sich der Tag langsam am Ende entgegen. Und der Höhepunkt der Geschichte kommt immer näher. Nämlich der sogenannte Zahltag. Und der fällt so ganz anders aus, als gewisse erwartet haben. Der Gutbesitzer gibt Anweisungen, dass die Auszahlung beim Letzten anfangen soll, also bei dem, der als Letztes hat angefangen zu arbeiten. Und auch die, die als Letztes haben angefangen zu arbeiten, bekommen einen Denar. Für uns Schweizer ist das eher, würde ich mal sagen, ungewohnt. Wer redet schon über einen Lohn? Den Lohn bekommt man doch einfach, aber über den wird nicht geredet. Es braucht ja niemand zu wissen, wie viel auf mein Konto kommt. Aber in dem Gleichnis wird eine offene Auszahlung gemacht. Jeder weiss, was der andere verdient. Und das ist bei jedem Einzelnen gleich viel. Und das führt, das lesen wir in dem Gleichnis, zur schlechten Stimmung. Ab dem Vers 10 heisst, als nun die Ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr bekommen. Aber auch sie erhielten jeder einen Denar. Da begehrten sie gegen den Gutsbesitzer auf. Diese hier, sagten sie, die zuletzt gekommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet und du gibst ihnen genauso viel wie uns. Dabei haben wir doch den ganzen Tag über schwer gearbeitet und die Hitze ertragen. Eigentlich passiert da, was ja passieren muss. Die, die am längsten geschafft haben, fühlen sich ungerecht behandelt. Was für eine Ungerechtigkeit. Und genau diese Ungerechtigkeit führt zum sogenannten Murren, zum Aufbegehren, zum über dem Schimpfen, was man da erlebt. Ich glaube, an dieser Stelle kommt eine menschliche Spezialdisziplin zum Vorschein. Die Bibel redet 32 Mal vom sogenannten Murren von Menschen. Und da bei dieser Zählung ist ausgeschlossen das Volk Israel, das immer und immer wieder gemurrt hat. Das Gleichnis führt uns etwas vor Augen. Nämlich, dass Murren eine Eigenschaft ist und so glaube ich, wo uns Menschen noch bis heute betrifft. Murrst du auch manchmal über die Schlechtigkeit der Welt, über den Chef, über die Familie, über die Politik, über Freunde, über den Pastor, über den Bundesrat, wer auch immer, wo irgendetwas falsch macht. Und manchmal ist unser Murren nicht einmal unbedingt an Menschen gekoppelt oder Menschen Schuld daran hätten. Und trotzdem projizieren wir es an Menschen. Und da möchte ich euch ein kurzes Beispiel von mir erzählen, von letzter Woche. Obwohl ich an dieser Predigt gehockt bin, hat es mich genau gleich verwünscht. Eigentlich haben wir, meine Frau und ich, letzte Woche Ferien gehabt. Und das wäre ja auch ein Grund zur Zufriedenheit. Und immer, wenn so eine Ferienwoche anfängt, dann nehme ich mir vor, zufrieden zu sein. Aber einem von diesen Tagen, in der letzten Woche haben wir einen Tagesausflug geplant. Wir haben mit einer Gondel auf einen Hügel aufgewollt. Leider sind wir nicht die Einzigen gewesen, die diese Idee hatten. Und nachdem, dass wir Kolonnen gesehen haben und den Eindruck hatten, das geht ja Stunden, bis wir da je überhaupt auf dem Berg oben gewesen sind, haben wir uns entschieden, einen anderen Ausflug zu machen. Wir stehen doch nicht an für so etwas. Eigentlich etwas Lachhaftes, rückblickend. Aber nach dem Erlebnis habe ich an dem Tag angefangen zu murren. Und mein Murren hat den Rest vom Tag immer wieder angedauert. Ich habe mich genervt über all diese Touristen, die angestanden sind und die gleiche Idee hatten wie wir. Ich habe gemurrt über diese ganze Situation. Erst am Tag danach bin ich mir bewusst geworden, dass mein Murren, mein Tag und leider auch der Tag von meiner Frau total vermisst hat. Und eigentlich gar nichts bewirkt hat. Ich auch nichts Positives dazu gewonnen habe. Wo stehst du in der Gefahr, zu murren und dein Leben und das Leben vom Nächsten zu vergraulen? Obwohl die Arbeiter im Weinberg, die am Anfang angefangen haben, den Lohn erhalten haben, den sie eigentlich vereinbart haben mit dem Chef, haben sie angefangen zu murren. Und wieso? Weil sie gedacht haben, sie bekommen mehr. Es wäre doch ungerecht, wenn die Arbeiter, die nur eine Stunde gearbeitet haben, gleich viel verdienen, den gleichen Lohn bekommen, wie sie, die 12 Stunden gearbeitet haben. An dieser Stelle sei ich bemerkt, den Arbeitstag haben die Mitarbeiter sicher in einer guten Stimmung angefangen. Weil sie sind begeistert gewesen vom Weinbergbesitzer, der ihnen eigentlich einen grossen Lohn versprochen hat. Durch was hat sich ihre Stimmung gekippt? Dadurch, dass sie gedacht haben, die anderen verdienen weniger als wir. Und erlebt haben, dass sie grosszügig behandelt worden sind. Vergleichen und Neid ist häufig die Ursache von unserem Murren. Hüten wir uns davor, neidisch zu sein und zu murren. Ich glaube, wir alle kennen Neid und Eifersucht. Wir alle kennen das Vergleichen mit anderen. wir alle, so denke ich, haben in unseren Lebenssituationen immer mal wieder mit dem zu kämpfen. Und manchmal machen wir es unter einem Deckmantel der Gerechtigkeit. Tatsächlich, wenn man so für Stundenlohn ausrechnen würde, haben die, die am Anfang angefangen haben, einen kleineren Stundenlohn bekommen, als die, die als letztes angefangen haben. Aber das ist die Perspektive vom Vergleichen, vom Buchführen und im Kern egoistisch. Ich werde ungerecht behandelt. Ich bekomme im Vergleich zum Mr. X oder Y weniger, als das ich eigentlich verdient hätte. Jesus ladet uns ein, eine andere Perspektive einzunehmen. Nämlich die, dass am Ende vom Tag hoffentlich viele Menschen den Lohn vom Himmelsreich bekommen. Ja, dass wir uns darüber eigentlich dürfen freuen, dass noch viele gerettet werden. Wer in den anderen Gnade Gottes missgönnt und stolz ist auf seine eigene Verdienst, klagt eigentlich Gott an, weil er so gütig ist. Nachdem, dass sich die ersten Mitarbeiter beschwert haben, sagt der Gutsbesitzer Folgendes. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? So wird es kommen, dass die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten. Was möchte ich diese Geschichte uns heute am Morgen sagen? Ich glaube, das wird unter anderem in diesen letzten Sätzen deutlich. Im Vordergrund steht in dieser Geschichte eigentlich nicht die Gerechtigkeit, sondern die Güte, die Gnade Gottes, wo gleichberechtigt verteilt wird. Auch der uneingeschränkt gegeben wird. Nicht Eifersucht und Vergleichen kann dazu führen, dass wir uns ungerecht behandelt fühlen. Ja, in ein Rad vom Murren drin hineinkommen. Ich möchte euch ermutigen, heute am Morgen, euch auf Güte und auf Gnade Gottes zu fokussieren, wo uneingeschränkt jedem gilt. Gnade, Güte und Barmherzigkeit findet die Krönung schlussendlich im ewigen Leben, wo uns auch hier in diesem Gleichnis versprochen wird. Jeder bekommt die, wo an Jesus glaubt, gleichberechtigt. Zum Schluss möchte ich euch ein Bild mitgeben, wo letzte Woche ebenfalls entstanden ist. Der Messias mit den ausgebreiteten Armen steht in Madeira. Es gibt 3 so relativ grosse Statuen, die über 10 Meter gross sind auf dem Globus. Eben eine davon in Madeira. Sie steht an der Küste und schaut ins Meer raus. Richtung Afrika und Europa, rund 1000 Kilometer vom Festland entfernt. Das Bild ist mir geblieben, weil in diesem Bild wird uns ein Messias, ein Jesus, vor Augen geführt, der seine Arme ausstreckt und eigentlich den Betrachter einlädt, in seine Arme zu laufen. Seine ausgestreckten Arme signalisieren Güte, Gnade und Barmherzigkeit. Und das Bild möchte ich euch heute am Morgen mitgeben. Das Sinnbildlich steht Jesus heute am Morgen auch mit so ausgestreckten Armen da in diesem Raum inne. Die ausgestreckten Arme laden dich ein, in seine Arme zu laufen. Dich dort drinnen zu bergen. In einer Welt voller Ungerechtigkeit ladet er uns in Gnade und Güte ein, zu ihm zu kommen. Gnade und Güte zu empfangen. Gleichberechtigt wie jeder andere. Bist du bereit, dich auf das einzulassen? Amen.